Die NATO hat das größte Aufrüstungsprogramm seit dem Kalten Krieg beschlossen. Dazu die Nachrichten mit Birgit Röhricht.
Die NATO hat ihr größtes Aufrüstungsprogramm seit Jahrzehnten beschlossen. Die Entscheidung fiel beim Treffen der Verteidigungsminister in Brüssel als Reaktion auf den russischen Angriff auf die Ukraine. Demnach soll vor allem in die Luftverteidigung und weitreichende Waffensysteme investiert werden. Details sind allerdings geheim. Bundesverteidigungsminister Pistorius sprach von einem Kraftakt. Um die Zielvorgaben der NATO zu erfüllen, braucht die Bundeswehr nach seinen Worten bis zu 60.000 zusätzliche Soldatinnen und Soldaten. Aus Brüssel, Sabrina Fritz.
Boris Pistorius nannte die zusätzliche Zahl an Soldaten zum Auftakt des Verteidigungsministertreffens in Brüssel. Er gehe davon aus, dass das Konzept einer freiwilligen Wehrpflicht dafür vorerst ausreichend sei. Aktuell habe die Bundeswehr gar nicht die Kapazitäten, in großem Umfang Wehrpflichtige auszubilden. Diese müssten erst aufgebaut werden. Das Ziel sei, die Bundeswehr als attraktiven Arbeitgeber zu gestalten, damit sich Frauen und Männer auch längerfristig verpflichten.
Die bisherigen Entschädigungsregelungen für Fluggäste bleiben vorerst bestehen. Bei einem Treffen der EU-Verkehrsminister in Luxemburg gab es keine Mehrheit für Pläne, die bisherigen Vorgaben zu lockern. Auch Deutschland war dagegen. Es ging darum, ab welcher Verspätungszeit Reisende Anspruch auf Entschädigung haben. Zur Debatte stand, ob das wie bisher nach 3 Stunden der Fall sein soll oder erst nach 4 oder 5 Stunden. Aktuell stehen Passagieren je nach Strecke zwischen 250 und 600 Euro zu, wenn eine Fluglinie für eine Verspätung verantwortlich ist. Der israelische Außenminister Saar beklagt einen wachsenden Antisemitismus in Deutschland. Inzwischen ereigne sich rechnerisch jede Stunde ein judenfeindlicher Vorfall, sagte Saar in Berlin. Jüdische Menschen lebten heutzutage wieder in Angst und trauten sich nicht mehr, öffentlich eine Kippa zu tragen. Saar äußerte sich am Holocaust-Mahnmal in Mitte, wo er mit Bundesaußenminister Wadefuhl einen Kranz für die Millionen NS-Opfer niedergelegt hat. Gestern hatte der Verband RIAS seinen neuen Bericht vorgelegt, in dem er für das vergangene Jahr mehr als 8.600 antisemitische Vorfälle dokumentiert. Die Ministerpräsidenten von Bund und Ländern beraten gerade darüber, wie ihre Finanzbeziehungen neu geregelt werden sollen. Dabei geht es auch darum, wie finanzielle Verluste künftig ausgeglichen werden könnten. Aus dem Hauptstadtstudio Benjamin Großkopf.
Konkreter Anlass: das Paket zur Steuerentlastung für Unternehmen, das die Wirtschaft ankurbeln soll und heute erstmals im Bundestag beraten wird. Damit verbunden sind zunächst erhebliche Steuerausfälle. 28 Milliarden Euro davon entfallen Schätzungen zufolge auf die Länder, Städte und Gemeinden. Dafür fordern sie nun Kompensation vom Bund, weil der die Mindereinnahmen ja zu verantworten habe. Nach Meinung einiger Ministerpräsidenten soll diese Kompensation sogar vollständig sein.
Im Bundestag haben die Abgeordneten über die Mietpreisbremse diskutiert. Das Gesetz läuft Ende des Jahres aus und soll bis 2029 verlängert werden. Es regelt, dass in bestimmten Gebieten bei Neuverträgen die Miete höchstens 10% höher liegen darf als bei vergleichbaren Wohnungen. Bundesjustizministerin Hubig sagte in der Debatte, die Mietpreisbremse könne nur ein erster Schritt sein. Daher wolle die Koalition unter anderem auch die Indexmieten neu regeln, die sich an der Inflationsrate orientieren. Außerdem müsse es wieder attraktiver werden, neue Wohnungen zu bauen. Für den Kampf gegen den Klimawandel gibt es laut einer Studie bei den Menschen weltweit einen starken Rückhalt. An der Umfrage war auch das Potsdamer Institut für Klimafolgenforschung beteiligt. Das Ergebnis stützt sich auf 2 repräsentative Umfragen. Bei der einen wurden mehr als 40.000 Menschen in 20 Ländern befragt. Ein großer Teil von ihnen fände eine globale Bepreisung der CO2-Emissionen gut, mit den Rechten könnte gehandelt werden. Bei einer zweiten Umfrage war eine Mehrheit dafür, die Einnahmen aus so einem globalen Handel zu verteilen und das Geld auch an die Länder des globalen Südens abzugeben. Und das waren die Nachrichten. Das Wetter am Nachmittag wechselnd bewölkt, örtlich Schauer oder kurze Gewitter. Aktuell haben wir in Berlin-Buch 18 Grad, Hellersdorf 20, Grünow 17, Cottbus 24 Grad. Morgen ist es erst dicht bewölkt, später lockert es auf, gebietsweise Schauer und Gewitter, 21 bis 24 Grad. Die Zeit 14.05 Uhr.
RBB 24 Inforadio mit Michael Castricius. Gleich mit einer Verfassungsklage hatte die CDU-Fraktion im Brandenburger Landtag gedroht. Im weitesten Sinne ging es um den Doppelhaushalt 2025-26, der noch im zuständigen Ausschuss beraten wird. Die Drohung bezog sich aber auf ein Detail. Die Gutachten von zwei Wissenschaftlern, die bereits angehört worden waren, die Christdemokraten aber nochmals vorladen wollten. Dem stimmte die SPD-BSW-Koalition jetzt doch noch zu. Die Verfassungsklage hat sich damit erledigt. Thorsten Südow ist RBB-Landespolitik-Korrespondent in Potsdam. Kann sich der Ausschuss heute also auf das eigentliche und so wichtige Thema, den Doppelhaushalt 2025-26, konzentrieren?
Allerdings, ja, das kann er. Der Haushalts- und Finanzausschuss des Brandenburger Landtages diskutiert heute wieder seit 10 Uhr morgens und genauso hat er es auch gestern getan, den vor 3 Monaten von Finanzminister Robert Krumbach vom Bündnis Sarah Wagenknecht vorgelegten Doppelhaushalt 2025-2026. Es ist ein Brandenburger Rekorddoppelhaushalt mit einem Volumen von etwa 34 Milliarden Euro. Ja, und in den vergangenen Wochen haben sowohl die regierenden Fraktionen von SPD und BSW gemeinsame und die Oppositionsfraktionen AfD und CDU jeweils eigene wichtige Änderungsanträge eingebracht. Das sind etwa 100 mittlerweile. Ein großer Teil ist auch schon abgestimmt. Die eigentliche Stunde der Wahrheit, also die wirklich entscheidende Schlussabstimmung im Haushalts- und Finanzausschuss, soll es am Donnerstag der nächsten Woche geben.
Wo gibt es denn noch Diskussionspunkte?
Naja, also der Doppelhaushalt an sich steht, aber es gibt Diskussionen zum Beispiel um die Verschuldung. In diesem Jahr ist eine Kreditaufnahme von etwa 1 Milliarde Euro durch Finanzminister Krumbach geplant. Im kommenden Jahr sind das 1,2 Milliarden Euro und das wird von der Opposition kritisiert. Also sie zweifeln an, dass die Rahmenbedingungen wirklich so sind, dass diese Verschuldung gerechtfertigt ist und dass dafür auch nochmal neue Kredite aufgenommen werden. Zu den Eckpunkten vielleicht feststeht, die Brandenburger Polizei soll mehr Personal bekommen. Aus 8.500 aktuell sollen 9.000 Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte werden. Auch der Landesfeuerwehrstandort Eisenhüttenstadt, der ist sehr nachgefragt für Übungskurse. Der bekommt in Wünsdorf südlich von Berlin einen zweiten Standort. Die 57 Krankenhäuser, das ist ja sehr wichtig, die Kranken- und Gesundheitsversorgung auf dem Land einigermaßen stabil zu halten. Also die 57 Krankenhäuser werden pro Jahr mit 200 Millionen für Investitionen unterstützt. Und na klar, der Bildungsetat ist auch in diesem Jahr und im nächsten Jahr der relativ höchste Etat. Dennoch gab es vor 2 Wochen eine sehr große Protestdemonstration hier vor dem Landtag mit bis zu 7.000 Lehrerinnen und Lehrern. Die richtete sich vor allem gegen den Plan oder das Ziel, eine Wochenstunde mehr Unterricht für jede Lehrkraft ab Februar des nächsten Jahres dann wirklich durchführen zu lassen. Außerdem warnt auch die Bildungsgewerkschaft vor der Kürzung von Förderstunden. Darüber wird doch jetzt auch noch mal augenblicklich im Bildungsausschuss des Landtages beraten.
Aber ist nicht eigentlich auch Sparen passé? Zurzeit geht es doch eher immer um Steuerentlastungen, sprich der Staat will weniger Steuern einnehmen.
Nein, Sparen ist auch in Brandenburg nicht völlig zu den Akten gelegt. Das ist mein Blick auf die vergangenen 8 Wochen Haushaltsdebatte. Die neuen Ministerien hatten ja im Vorfeld der Haushaltsaufstellung 1.700 neue Personalstellen gefordert oder vorgeschlagen beim Finanzminister Krumbach. Im Doppelhaushaltsentwurf sind aber nur 200 zusätzliche bisher vermerkt und die dann für die Polizei. Finanzminister Krumbach sagt, das ist kein Sparhaushalt. Aber gleichzeitig wissen wir auch, wenn wir das nochmal zusammenzählen und das dann Mitte Juni so vom Plenum des Landtages so beschlossen wird, wird die Verschuldung Brandenburgs wachsen in den nächsten beiden Jahren auf etwa 23,5 Milliarden Euro. Das ist ein Rekordstand, aber eben nicht mal die Hälfte des etwa Berliner Schuldenstandes. Der liegt ja etwa so bei 66 Milliarden Euro. Also sparen da gibt es sicherlich Möglichkeiten, aber das wird diesem Haushalt, denke ich, nicht so wirklich angepackt.
Gestern hatte die Bundesregierung ja beschlossen, über 40 Milliarden Euro weniger Steuereinnahmen in den nächsten 3 Jahren zu kassieren für Investitionsrücklagen. Das trifft ja auch die Länder und die Kommunen. Wie sehr schwächt das Brandenburg?
Brandenburg hat ein großes Interesse daran, dass die regionale Wirtschaft schnell wieder auf Touren kommt, dass die Beschäftigung steigt, dass damit auch die Steuereinnahmen wieder steigen. Und deshalb hat sich die Koalitionsregierung aus SPD und BSW nochmal umentschieden. Denn eigentlich sollten 150 Millionen Euro sogenannten Familienlastenausgleich, das sind Bundesmittel, nicht an die Kommunen weitergereicht werden. Das hätte 240 Städte und Gemeinden hier im Land Brandenburg sehr durcheinandergewirbelt, weil die schon die aktuellen Haushalte für das diesjährige Jahr beschlossen haben. Da ist man nochmal zurückgesprungen und reicht dieses Geld weiter. Also die Landesregierung weiß auch, dass nur funktionierende Kommunen und die funktionierende kleinteilige Wirtschaft, das Handwerk in Brandenburg eine wesentliche Basis dafür ist, dass die Steuereinnahmen möglichst kurzfristig in 1-2 Jahren wieder besser werden und sich damit dann auch die wirtschaftlichen Möglichkeiten des sehr verschuldeten Landes Brandenburg verbessern.
Informationen über den Doppelhaushalt 2025-26 für Brandenburg von Thorsten Südow aus Potsdam, dort Korrespondent in der landespolitischen Redaktion. Rüber nach Berlin. Die Kantstraße in Berlin-Charlottenburg ist eine wichtige Verkehrsverbindung zwischen der City West und der A100 und dann Richtung weiter Richtung Westen. 2020 während Corona wurde in der Kantstraße ein Pop-up-Radweg eingerichtet. Aber über den wird schon seitdem gestritten, weil die Feuerwehr durch die Spuraufteilung an manchen Stellen nicht mehr so leicht an die Häuser rankommt. Die Senatsverkehrsverwaltung hat deshalb angeordnet, dass die Radspur jetzt wieder weg muss. RBB24-Reporter Annette Miersch war vorhin an der Kantstraße und hat das Problem erkundet.
In der Nähe der Wilmersdorfer Straße, an der Kantstraße, ist das Ganze deutlich zu sehen. Ich beschreib's mal. Wir haben hier den Bürgersteig. Dann kommt auf der ersten Fahrspur der Fahrradweg. Auf der zweiten parken die Autos. Und die dritte ist die Auto- und Busfahrspur für alle. In der Mitte kommt dann ein durch Umlaufsperre geschützter Grünstreifen. Das heißt, wenn die Feuerwehr hier mit Leuten in oberen Stockwerken helfen möchte, da gibt's kaum Platz für die Einsatzwagen mit den Drehleitern, so die Feuerwehr selbst. Und da habe ich mal nachgefragt. Peter Bauer ist Galerist hier an der Kantstraße und er hat schon einiges erlebt.
Ein oberes Stockwerke nicht, aber wir haben es gegenüber gehabt. Da kam ein Löschfahrzeug, blieb stehen. Danach standen dann 7, 8 PKWs und die weiteren Rettungsfahrzeuge und Löschfahrzeuge sind nicht mehr an die Einsatzstelle rangekommen, weil sie ja zugestellt waren mit dem plötzlich haltenden Löschfahrzeug. Also es ist schon ein massives Problem, sag ich mal, für Rettungskräfte hier. Und sobald hier ein Fahrzeug quer steht, sei es die BSR oder Berlin Recycling oder Alba, ist hier dicker Stau angesagt und auch da kommen keine Rettungskräfte mehr durch.
Ja, und nun sollen neu geordnet werden, das heißt Bürgersteig, Parkspur wie früher, dann gemeinsame Spur für Bus und Rad und dann die Autospur. Damit wären 2 Spuren nebeneinander für Einsatzkräfte befahrbar. Bessere Lösung?
Ich glaube, jede Variante wird Probleme machen. Selbst wenn man den Radweg wegmachen würde, würde es große Probleme bringen. Ich war früher dagegen. Inzwischen finde ich das okay. Also es ist für mich jetzt nicht problematisch. Es muss bloß so umgesetzt werden, dass es wirklich für alle tragbar ist.
Ja, und diesem Anlieger, Herrn Bauer, dem geht es vor allem darum, dass die provisorische Situation des Pop-up-Radwegs aus der Pandemiezeit in einen dauerhaften, geordneten Zustand zurückgebracht wird. Rolf Dilger, Fußgänger aus dem Kiez, den ich auch hier getroffen habe, der plädiert auch für die Anordnung des Senates.
So wie es jetzt ist, wegen des Problems mit der Feuerwehr, nein, ist es nicht so. Da muss gewechselt werden. Also leider sind dann die Fahrradfahrer mehr an der Straße als an den Autos dran. Aber es ist doch klar, es kann doch nicht die Alternative sein, dass Leute da oben ausziehen müssen, damit das so bleibt. In dem Fall gebe ich dem Senat mal vollumfänglich recht. Halte ich für richtig, ja.
Radfahrer konnte ich leider nicht so viele sprechen. Die zischen hier an mir vorbei, auch im strömenden Regen oder jetzt, wenn es nur trippelt. Aber Annette aus Charlottenburg, die hat sich kurz für mich Zeit genommen, ist hier mit dem Rad unterwegs und sie sagt, die geplante Neuordnung juckt sie nicht als Radfahrerin, aber sehr wohl als Berlinerin.
Das hätten die sich vorher überlegen sollen, bevor sie so viel Geld da reingebuttert haben. Ne? Also, dass die irgendwie nur Scheiße bauen die ganze Zeit und die das planen, ne? Und das dann irgendwie nicht im Griff haben, das ist eigentlich das Problem. Ne? Ich schaue ganz anderen Sachen besorgt entgegen in dieser Stadt. Radwege ist, glaube ich, das kleinste Problem.
Die Senatsverwaltung, die gibt ja dem Bezirk nun 14 Tage Zeit, sich zu äußern. Verkehrsstadtrat Oliver Schruh-Offenegger von den Grünen, der zeigt sich irritiert. Der RBB-Abendschau sagte er:
Naja, wir haben eine Anhörung gekriegt innerhalb von 14 Tagen. Das sind erstmal nur 3 Spiegelstriche. Normalerweise ist eine Anhörung ein fertiger Plan. Also das ist auf der Basis jetzt sehr schwer, detailliert Stellung zu nehmen. Da brauchen wir noch viele zusätzliche Informationen. Die werden wir einfordern, sodass ich hoffe, dass wir jetzt auf der Basis miteinander ins Gespräch kommen und die offenen Fragen noch klären können.
Die Senatsverwaltung wiederum, die bittet den Bezirk um eine zügige und kooperative Umsetzung, heißt es. Ausschlaggebend sei auch, dass durch den Abriss der A100 und der Westendbrücke hier in der Kahnstraße erheblich mehr Auto- und Busverkehr durchfließen muss.
Pop ab und plopp wieder weg. Über das Ende der Radspur in der Kahnstraße in Charlottenburg war das Reporterin Annette Mirsch.
RBB 24 Inforadio Sport.
In der Nations League wird heute der Finalgegner der Portugiesen ermittelt. Die Portugiesen haben am Abend ja Deutschland mit 2:1 besiegt. Sie werden es entweder mit dem Europa- oder mit dem Vize-Weltmeister zu tun bekommen, nämlich mit Spanien oder mit Frankreich. Der Verlierer heute Abend bekommt es dann am Sonntag mit Deutschland zu tun, berichtet Sportreporter Philipp Hofmeister.
Der Traum vom Endspiel ist ausgeträumt. Ein kleines Finale wartet trotzdem noch auf die deutsche Fußballnationalmannschaft. Den dazugehörigen Gegner spielen heute Abend Spanien und Frankreich aus. Ein echter Hochkaräter wird es so oder so sein. Die Frage nach einem Lieblingsgegner kann Bundestrainer Julian Nagelsmann allerdings kaum noch hören.
Das habe ich schon ganz oft beantwortet. Das ist mir egal, weil ich es eh nicht beeinflussen kann.
Der WM-Zweite Frankreich setzt auf den Rückenwind seiner Königsklassenhelden, die gerade den Champions-League-Pokal nach Paris holten. Und obendrein natürlich einmal mehr auf ihn hier. Kylian Mbappé, der mit Real Madrid in dieser Saison titellos blieb und das jetzt im Nationalteam ändern möchte. An der Seite von Mbappé dürfte neben Bayern-Shootingstar Michael Olise auch Désiré Doué wirbeln, der Matchwinner des Champions-League-Endspiels. Nicht weniger prominent besetzt ist allerdings Europameister Spanien mit seinem kickenden Wunderkind Lamine Yamal. Der noch immer erst 17-jährige Yamal hat in Barcelona unter Trainer Hansi Flick den ultimativen Schritt Richtung Unterschiedsspieler gemacht. Spanien hat auch ohne den verletzten Weltfußballer Rodri das Ziel klar definiert, als erstes Team überhaupt 2-mal in Folge die Nations League zu gewinnen. Klappt das nicht, droht den Spaniern im Spiel um Platz 3 gegen Deutschland die Neuauflage des denkwürdigen EM-Viertelfinals vom letzten Jahr.
Ja, ich weiß, das ist das schönste mediale Thema und dann nehmen wir das doch so.
Dem Bundestrainer wäre es recht. Den meisten Fans dürfte es genauso gehen wie Julian Nagelsmann. Die Revanche fürs EM-Viertelfinale wäre der spektakulärste Rahmen für das kleine Finale in Stuttgart. Und trotzdem will Spanien, genauso wie Frankreich, mit allen Mitteln ins große Finale des Final Four-Turniers.
Heute Abend also Halbfinale, Spanien gegen Frankreich. Anpfiff ist um 21 Uhr live zu verfolgen in der ARD im Ersten. Während da der zweite Finalteilnehmer ermittelt wird, heißt es für die deutsche Mannschaft abhaken und Blick nach vorne richten. Aus dem DFB-Quartier André Siems.
In den sozialen Medien wird Deutschland nach der Niederlage gegen Portugal ordentlich veräppelt. In Stuttgart jetzt um Platz 3, genauso wie 2006, das kann ein echtes Sommermärchen werden, schreibt jemand ironisch. Ein anderer meint, Saudi-Oper schlägt Hipster-Deutschland. Die erste Pleite gegen die Portugiesen seit 25 Jahren schmerzt vor allen Dingen auch, weil sie Auswirkungen auf die nächste WM haben könnte. Da wollte Deutschland eigentlich einer der 9 Gruppenköpfe werden. Durch die Niederlage ist dieses Ziel schwer zu erreichen, weil das Team aktuell in der Weltrangliste nur auf Platz 10 ist und auf schwere Ausrutscher der Konkurrenz aus Italien hoffen muss.
André Siems informierte aus dem DFB-Quartier.
Werbung.
Zucker. Die WHO empfiehlt maximal 50 Gramm pro Tag. Der Durchschnitt konsumiert rund 83 Gramm. Er liefert Energie. Aber wo liegt das Maß? Wie wir Zucker bewusster genießen? Jetzt in der neuen Apothekenumschau. Gesundheit hat einen Ort in Ihrer Apotheke.
Das Wetter in Berlin und Brandenburg, 19 Grad in Berlin, 22 Grad in Frankfurt. Oder es bleibt meist bewölkt heute Nachmittag. Es kommen auch neue Schauer auf und zu, vor allem auf den Norden von Brandenburg. Höchsttemperatur heute 24 Grad.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Mit Birgit Röhricht.
A10 westlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Werder. Zwischen Liest und Vöben staut sich der Verkehr an einer Baustelle 10 Minuten plus. Ebenfalls an einer Baustelle Stau westlicher A10 vor der Havelbrücke Richtung Havelland. Richtung Havelland plus 45 in der Gegenrichtung 10 Minuten plus. In Berlin auf dem Stadtring stockt es Richtung Wedding. Abkreuz Schöneberg 20 Minuten plus. Außerdem Höhe Detmolder Straße. In beiden Richtungen ist dort die rechte Spur gesperrt. A113 stadtauswärts zwischen Adlershof und Tunnel-Rudower Höhe ist die rechte Spur gesperrt wegen Instandsetzungsarbeiten. Ab Spätstraße eine halbe Stunde plus. Gute Fahrt.
20 Minuten nach 2.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Ich bin Michael Castricius. Einen schönen guten Tag. Die Jugend an die Waffen. Dafür könnte die zurzeit ausgesetzte Wehrpflicht wieder aktiviert werden. Und fast die Hälfte des Bundeshaushaltes in die Armee fließen. 225 Milliarden Euro im Jahr. Der NATO wäre das Recht. Die Nachrichten Birgit Röhricht.
Die NATO hat ihr größtes Aufrüstungsprogramm seit Jahrzehnten beschlossen. Die Entscheidung fiel beim Treffen der NATO-Verteidigungsminister in Brüssel als Reaktion auf den russischen Angriff auf die Ukraine. Nach Angaben des Militärbündnisses soll vor allem in die Luftverteidigung und weitreichende Waffensysteme investiert werden. Details sind allerdings geheim. Bundesverteidigungsminister Pistorius sprach von einem Kraftakt. Um die Zielvorgaben der NATO zu erfüllen, braucht die Bundeswehr nach seinen Worten bis zu 60.000 zusätzliche Soldatinnen und Soldaten. Fluggäste behalten vorerst ihre Ansprüche auf Entschädigung bei Verspätungen. Bei einem Treffen der EU-Verkehrsminister in Luxemburg gab es keine Mehrheit für Pläne, die bisherigen Vorgaben zu lockern. Jakob Mayer.
Die polnische EU-Ratspräsidentschaft konnte sich nicht mit ihrem Vorschlag durchsetzen, die Rechte von Fluggästen zugunsten der Airlines einzuschränken. Aktuell werden ab einer Wartezeit von 3 Stunden je nach Flugstrecke zwischen 250 und 600 Euro Entschädigung fällig. Der polnische Vorschlag sah vor, die Schwellen für Entschädigung hochzusetzen. Bei Kurzreisen weiter ab 3 Stunden, bei Distanzen bis 3500 Kilometer und innerhalb der EU erst ab 4 Stunden Wartezeit und bei Langstreckenflügen ab 6 Stunden. Die Entschädigung sollte je nach Flugstrecke zwischen 300 und 500 Euro betragen. Die polnische Ratspräsidentschaft will weiter verhandeln. Die EU arbeitet seit 12 Jahren an einer Reform der Fluggastrechte.
Die israelische Armee hat die Leichen von 2 Geiseln aus dem Gazastreifen geborgen. Nach Angaben von Ministerpräsident Netanyahu handelt es sich um einen 72-jährigen Mann und seine 70-jährige Frau. Das Ehepaar soll am 7. Oktober 2023 aus einem Kibbutz verschleppt worden sein. Aus Tel Aviv, Jan-Christoph Kitzler.
Die Angehörigen waren schon vor Monaten über ihren Tod informiert worden. Nun kann die Beerdigung stattfinden. Nach israelischen Angaben sind weiterhin 56 Geiseln im Gazastreifen. Etwa 20 von ihnen sollen noch am Leben sein. Angehörige der Geiseln fordern ein Ende des Krieges in Gaza, um sie freizubekommen. Nur wenige Geiseln konnten bisher militärisch befreit werden. Viele wurden hingegen während 2 Phasen der Waffenruhe übergeben, auf die sich Israel und die Hamas verständigt hatten. In Gaza ist die humanitäre Lage weiter katastrophal. Die Verteilzentren der umstrittenen Stiftung Gaza Humanitarian Foundation sind auch heute geschlossen geblieben, nachdem es in den letzten Tagen immer wieder Schüsse und etliche Tote gegeben hatte.
Der israelische Außenminister Saar beklagt einen wachsenden Antisemitismus in Deutschland. Inzwischen ereigne sich rechnerisch jede Stunde ein judenfeindlicher Vorfall, sagte Saar in Berlin. Jüdische Menschen lebten heutzutage wieder in Angst und trauten sich nicht mehr öffentlich eine Kippa zu tragen. Saar äußerte sich am Holocaust-Mahnmal in Mitte, wo er mit Bundesaußenminister Wadefuhl einen Kranz für die Millionen NS-Opfer niedergelegt hat. Gestern hatte der Verband RIAS seinen neuen Bericht vorgelegt, in dem er für das vergangene Jahr mehr als 8600 antisemitische Vorfälle dokumentiert. Wie wollen sich Bund, Länder und Gemeinden die Kosten teilen, die durch die geplante Ankurbelung der Wirtschaft entstehen? Darum geht es heute, wenn sich die Regierungschefs der Länder in Berlin treffen. Die Bundesregierung hat gestern massive Steuererleichterungen für Unternehmen beschlossen. Eine Konsequenz daraus sind weniger Steuereinnahmen. Sachsens Ministerpräsident Kretschmer hat unmittelbar vor dem Treffen heute gesagt, die Einnahmeverluste würden überwiegend bei Ländern und Kommunen anfallen. Das gehe so nicht und müsse ausgeglichen werden, betonte der CDU-Politiker in der ARD. Im Bundestag haben die Abgeordneten über die Mietpreisbremse diskutiert. Das Gesetz läuft Ende des Jahres aus und soll bis 2029 verlängert werden. Es regelt, dass in bestimmten Gebieten bei Neuverträgen die Miete höchstens 10% höher liegen darf als bei vergleichbaren Wohnungen. Bundesjustizministerin Hubig sagte in der Debatte, die Mietpreisbremse könne nur ein erster Schritt sein. Daher wolle die Koalition unter anderem auch die Indexmieten neu regeln, die sich an der Inflationsrate orientieren. Außerdem müsse es wieder attraktiver werden, neue Wohnungen zu bauen. Und das waren die Nachrichten. Das Wetter am Nachmittag wechselnd bewölkt, örtlich Schauer oder kurze Gewitter. Aktuell haben wir in Berlin Buch 18 Grad, Hellersdorf 20, Grünow 17, Cottbus 24 Grad. Morgen erst dicht bewölkt, später aufgelockert bei 21 bis 24 Grad. RBB 24 Inforadio mit einer Gefahrenmeldung. Vorsicht im Landkreis Märkisch-Oderland auf der B168 zwischen Predikow und Prötzl sind Rinder auf der Fahrbahn.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.
Dreimal in jeder Stunde hören Sie tagsüber Nachrichten im RBB 24 Inforadio. Abends nach 18 Uhr noch zweimal. Das sind in der Summe ganz schön viele Nachrichtensendungen am Tag. Aber wie entstehen die? Nach welchen Kriterien entscheiden wir, was wir wie melden? Darüber hat Silvia Tieks mit unserem Nachrichtenredakteur Tilman Büttenbender gesprochen. Denn heute ist Nachrichtentag in der ARD.
Vis-à-vis.
Unser Frühteam für unsere Live-Sendung ab 6 startet da 2 Stunden früher. Die kommen ja um 4. Die Nachrichtenredakteure auch. Was machen die als erstes?
Na, die Welt bleibt ja nicht stehen. Auch in der Nacht wurden Nachrichten geschrieben. Die werden uns zum Teil übergeben, wenn sie noch zu gebrauchen sind oder wenn es Vorausmeldungen sind. Auf die setzen wir auf. Dann gucken wir durch die Agenturen. Auch Agenturen laufen die ganze Nacht durch, ist ja logisch, und suchen die für uns relevanten Themen raus, verabreden, welche wir davon machen wollen und wie, und dann geht's ans Schnitzen.
Machen das nur die Nachrichtenredakteure, die morgens schon da sind, oder bespricht man sich in der größeren Gruppe?
Man bespricht sich eigentlich mit dem gesamten Frühteam. Also es kommen ja auch Programmelemente, Interviews, die geplant sind und solche Dinge. Die werden alle mit einbezogen in die Entscheidungen, was wir dann am Ende an Portfolio vorbereiten.
Früher gab es die sogenannten Nachrichtenticker. Manchmal wird das noch benutzt, dieses Wort. Wir haben das noch gelernt an diesen ratternden Maschinen, wo die Papierrollen endlos schienen und man dann die Meldungen einzeln abriss. Das gibt es schon lange, lange, lange nicht mehr. Wie sieht das so heute aus? Ich muss mir das visuell vorstellen. Was läuft da ein an Meldungen von Agenturen?
Also der Ticker ist zum Glück leise geworden, ja. Sondern das kommt alles auf dem Bildschirm an, wie du gerade schon gesagt hast. Das sind pro Minute 1 bis 2 Meldungen. Das sind kleine Erklärstücke oder Nachrichten, die von Reportern aus der ganzen Welt zusammengetragen werden. Die verkaufen es an ihre Agenturen und diese Agenturen wiederum haben wir abonniert. Und so kommt es dann bei uns im Computer an. Wir nehmen dann, wenn wir ein Thema interessant finden, 1 bis 2 Meldungen von am besten unterschiedlichen Agenturen, packen die Texte zusammen und schreiben daraus dann eine eigenständige Nachrichtenmeldung.
Die Agenturen, die wir beziehen, das sind die Klassiker, kennt auch der ein oder andere vielleicht, also Deutsche Presseagentur, dpa, Reuters, was haben wir noch?
AFP, also Agence France-Presse heißt das genau. Dann. Also das sind die Franzosen. Eigentlich alle möglichen großen, die amerikanischen Agenturen wie AP, also Associated Press, Reuters aus Großbritannien. Wir haben den großen Luxus, dass wir wirklich alle Agenturen haben. Katholische Nachrichtenagentur, Sportinformationsdienst, alles.
Dazu kommt ja noch, sagen wir mal, große Nachrichtendienste wie BBC, die inzwischen auch schon lange Eilmeldungen auf Smartphone oder auch eben im Internet liefern. Das sind ja auch Quellen für uns.
Das sind auch Quellen für uns, aber eher nachrangig. Also wir sind ja selber auch ein Medium und dementsprechend gucken wir nicht so sehr darauf, was die lieben Kollegen in den anderen Medien gemacht haben, sondern schauen lieber auf unsere Korrespondenten, auf unsere Reporter, auf unsere Agenturen.
Das sind dann auch unsere eigenen RBB-Kollegen. Wir haben ja auch eine eigene Nachrichtenagentur im RBB oder eine Verteilstation, wenn man so will. Da fließt also auch Information noch rein, die dann bei euch am Nachrichtentisch landet.
Genau. Also unsere Reporter sind ja unterwegs und wenn die interessante Geschichten mit Nachrichtenwert finden, kommt es ins CNC, das ist unsere zentrale regionale Nachrichtenredaktion und aus der bekommen wir dann schon so häppchenweise vorgefertigte Meldungen, die wir dann nur noch ein bisschen konfektionieren müssen und das ist natürlich mit die schönste Nachrichtenquelle unserer eigenen selbstgeschöpften Geschichten.
Genau, unser crossmediales Newscenter, da steckt ja auch schon wieder das Wort News, also Nachrichten drin. Ja. Wir können uns ja mal, damit das noch plastischer wird, uns den Tag vornehmen. Wir zeichnen das auf am Mittwoch, am 4. Juni. Und wir haben aufgemacht, das ist die Top-Meldung in unserer Nachrichtensendung mit dem Investitionsplan der Bundesregierung. Ja. Warum habt ihr das ausgewählt als Aufmachermeldung?
Als Aufmachermeldung hauptsächlich aus dem Grunde, dass der Nachrichtentag bzw. die Lage, also der Morgen, der war recht nachrichtenarm. Nun ist Nachrichten machen am Ende reines Handwerk. Also wir haben Kriterien, nach denen wir Dinge bewerten. Also Aktualität, Gesprächswert, Hörernähe, Nutzwert, aktuelle Entwicklung, all solche Dinge. Und da war das einfach noch das stärkste Thema. Die Wirtschaft liegt am Boden, die alte Regierung, die Ampel ist an der Wirtschaftspolitik zerbrochen und jetzt setzt die neue Regierung Impulse und somit war das stärkste Thema. Wir hatten dazu auch noch ein Interview, um nochmal klarzumachen, das ist eine gesamte Teamentscheidung. Und dann fiel die Entscheidung auf dieses Thema.
Genau, wir haben den Geschäftsführer der Unternehmensverbände, glaube ich, Berlin-Brandenburg, interviewt dazu. Da wussten wir also, da kommt noch was an Neuigkeit zu dieser Meldung hinzu. Wie bewerten die Unternehmer in Berlin und Brandenburg? Das konnte man also abschätzen. Da kriegt diese Meldung, diese bloße Ankündigung, dass das Kabinett das machen wird, nochmal Futter sozusagen. Das ist für uns auch ein Kriterium. Oh, das könnte interessant werden.
Na, das ist nicht unbedingt ein Kriterium, aber es ist vielmehr so eine klassische Vorgehensweise. Also, dass wir begleiten Entwicklung ja sehr nah mit unseren Nachrichten. Und das ist gerade bei unserer hohen Schlagzahl von 3 Sendungen pro Stunde manchmal sehr, sehr schön zu beobachten, wie sich die Geschichte weiterentwickelt, weil wir dann halt so nah dran sind. Erst die Ankündigung, dann die Äußerung eines Politikers oder eines Sachverständigen und dann dessen Weiterdreh.
Sie hören das RBB 24 Inforadio, das Vis-à-vis in unserem Programm heute mit Tilman Büttenbender. Es ist nämlich Nachrichtentag in der ARD und aus diesem Anlass wollen wir Ihnen, unserem Publikum, unseren Usern erklären, wie wir Nachrichten machen. Wie kommen wir eigentlich zu unseren Sendungen und wie gestalten wir die? Ich habe mir nochmal angeguckt, was wir sonst für Meldungen dann drin hatten. Das war nochmal eine Meldung zu den Zurückweisungen an der Grenze nach dem Urteil des Verwaltungsgerichts. Wie geht das politisch weiter? Gab es offenbar neue Äußerungen? Dann hatten wir was zu einer europäischen Antwort auf US-Zölle, Nahostmeldung. Dann sind wir in die Region gegangen. Es gibt da, glaube ich, Probleme mit dem Flughafenexpress zum BR.
Genau, mehr so eine Servicemeldung in diesem Fall.
Ja, genau. Auch ein Kriterium für uns. Du hast es ja eben auch erwähnt, Nutzwert. Das sollten die Leute wissen, das ist wichtig. Und der Klassiker mit Sport, die Nachrichtensendung beendet. Fußballerinnen.
Wobei das immer lustig ist, weil wir nehmen ja gerne eine bunte Meldung hinten raus oder den Sport hinten raus. Wir wissen aber gar nicht, ob die Menschen draußen mitbekommen, dass das jetzt die letzte Meldung ist.
Nein, ist aber ein schönes Beispiel dafür, wie eine Nachrichtensendung gebaut werden kann bei, sagen wir mal, überragenden Sportereignissen. Das muss ja nicht Fußball sein. Machen wir auch damit schon mal auf.
Absolut, ja. Mit einer Goldmedaille machen wir gerne mal auf.
Genau, ja. Oder wenn wirklich ein großes Turnier, ein internationales Turnier, die Deutschen weitergekommen sind, das kennt unser Publikum, glaube ich, auch. Also das muss nicht die letzte Meldung sein, ist es aber gern in der Tat. Genau. So, jetzt wird es ein bisschen gemütlich. Das Schlimmste ist vorbei, könnte man vielleicht sagen, weil die oft als schlimm wahrgenommenen und auch schlimmen Meldungen, Krieg, Tod, Zerstörung, Verwüstung, Katastrophe, die kommen in der Regel vorne. Das ist, glaube ich, seit Jahrzehnten so, weichen wir auch nicht von ab, oder?
Na, das Gemeine ist, die erregen halt die meiste Aufmerksamkeit, die haben den höchsten Gesprächswert, die erregen die meiste Betroffenheit.
Wie ist das in unserer Nachrichtenredaktion? Wie diskutieren wir das? Weil wir ja seit Jahren gerade bei diesem Thema merken, es zieht alle runter, auch uns, die wir eigentlich gewohnt sind, damit umzugehen. Das ist unser Geschäft nun mal, Nachrichten im Inforadio, weil sich daraus alles ableitet. Aber Ukraine-Krieg, Nahostkrieg, vorher die Pandemie, die schlechte Wirtschaft, man kann das endlos fortsetzen. Es gibt ja immer wieder Leute, die sagen, ich höre gar keine Nachrichten mehr, ich ertrage es nicht mehr.
Wir versuchen natürlich, sobald es geht, sogenannte Constructive News beziehungsweise auch positive Nachrichten so hoch zu hängen wie möglich. Gestern ist dafür ein sehr gutes Beispiel. Der Impuls der Bundesregierung, jetzt wirtschaftlich Dinge ändern zu wollen, ist im Prinzip eine gute Sache. Also allein das Signal, wir haben es verstanden, wir werden jetzt hier versuchen, die Wirtschaft wieder in den Start zu kriegen, das ist mal eine gute Nachricht und damit gehen wir dann natürlich auch gerne nach vorne.
Da wird es allerdings auch interessant. Wie blickt man auf Nachrichten und wie meldet man die? Denn der Finanzminister nennt ja diese Steuererleichterung, die die schwarz-rote Regierung nun aufsetzen möchte, Investitionsbooster. Die haben das belabelt. Und wir kennen das von der Ampelregierung. Da gab es die Bazooka und was es alles gibt. Kann man sagen, das können die ja machen. Die können ja ihre Dinge benennen, wie sie wollen. Wie gehen wir mit solchen Labels um? Da macht sich die ganze Diskussion dahinter auf. Die einen nennen es Propaganda, die anderen nennen es Verkaufe und in der Mitte nennt man das dann Framing aus dem Englischen, dass schon Dinge mit einem Rahmen vorgegeben werden, den das Publikum gefälligst übernehmen möge. Das ist für uns nicht mal ganz einfach, oder?
Nee, versuchen wir auch, soweit das geht, zu verhindern. Also gerade den Investitionsbooster, den hast du bei unserer Nachrichtenmeldung nicht einmal gefunden. Oder beziehungsweise genau einmal, das hat der Korrespondent genommen. Und der hat das aber dann auch gleich ironisch überspitzt. Das ist aber eine Sache, die kann der Korrespondent machen oder ein Reporter. Die Nachricht an sich, das reine Werk, tut das nicht. Sondern das bleibt so neutral wie eben möglich. Es wird einfach nur dargestellt, was ist. Und dabei natürlich am besten kein Framing benutzt, sondern es werden Steuererleichterungen für Unternehmen beschlossen. Das ist faktisch, was da auf dem Papier steht. Und alles, wie das gelabelt wird, das darf dann die Regierung gerne selber probieren, durchzudringen damit zu den Hörern. Wir helfen ihnen dann nicht.
Letzte Frage, KI. Künstliche Intelligenz. Noch schreibt die KI bei uns nicht die Meldungen.
Nein, und das wird sie auf absehbare Zeit auch nicht tun. Sondern wenn, dann wird sie sich, so sehe ich das oder das erwarte ich, an diesen handwerklichen Sachen abarbeiten. Also jetzt rein die Textformulierung oder die Gestaltung innerhalb der Meldung. Liedsatz, Folgesatz, Quelle, Hintergrund. Das kann sie von mir aus alles machen. Aber am Ende wird immer ein Mensch drüber gucken müssen, um die Quellen zu checken, um Formulierungen zu checken, um Zusammenhänge zu checken, die da vielleicht entstanden sind, die so nicht gegeben sind und so weiter und so fort. Also es ist viel zu komplex, um es der KI ganz zu überlassen. Auf absehbare Zeit wird da immer wieder ein Mensch drüber gucken müssen.
Und im Moment machen überhaupt Menschen bei uns die Nachrichten. Und einer davon ist Tilman Büttenbender. Danke fürs Gespräch.
Immer gern.
Redakteurin Silvia Tieks war das im Gespräch mit Tilman Büttenbender aus unserer Nachrichtenredaktion. Das Wetter in Berlin und Brandenburg. Es bleibt meist bewölkt heute Nachmittag. Gibt noch einige Schauer. Das nächste Regengebiet wird vor allem den Norden Brandenburgs überziehen. Maximal 21 bis 24 Grad. Morgen am Freitag dann weiterhin bewölkt und regnerisch, sehr windig. Wiederum 21 bis 24 Grad. Und wesentliche Änderungen können wir am Wochenende nicht erwarten. Wechselhaft. Oft windig mit Schauern und örtlichen Gewittern. Dazu noch mäßig warm. Erst am Pfingstmontag kann es ab und zu auch mal wieder sonnig sein.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice
mit Birgit Röhricht.
Vorsicht bitte, wenn Sie im Kreis Märkisch-Oderland unterwegs sind, auf der B168 zwischen Prädikow und Prözel sind Rinder auf der Fahrbahn unterwegs. Dann Staus in einer Baustelle auf der westlichen A10 vor der Havelbrücke, deswegen 45 Minuten plus und Richtung Havelland 10 Minuten mehr. Auf dem Berliner Stadtring stockt der Verkehr Richtung Wedding ab Kreuz Schöneberg insgesamt plus 20. Außerdem Höhe Detmolder Straße bis Ende des Jahres in beiden Richtungen ist die rechte Spur gesperrt. A113 Stau von der Spätstraße bis Adlershof stadtauswärts 30 Minuten plus. Gute Fahrt.
20 Minuten vor 3.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Ich bin Michael Castricius, einen schönen guten Tag. Frieden schaffen mit immer mehr Waffen und mit immer mehr Soldaten. Das fordert nicht nur der Bundesverteidigungsminister. Die NATO hat das größte Aufrüstungsprogramm seit dem Kalten Krieg beschlossen. Damit beginnen die Nachrichten mit Birgit Röhricht.
Die NATO hat ihr größtes Aufrüstungsprogramm seit Jahrzehnten beschlossen als Reaktion auf den russischen Angriff auf die Ukraine. Die Entscheidung fiel beim Treffen der Verteidigungsminister in Brüssel. Nach Angaben des Militärbündnisses soll vor allem in die Luftverteidigung und weitreichende Waffensysteme investiert werden. Bundesverteidigungsminister Pistorius sprach von einem Kraftakt. Um die Zielvorgaben der NATO zu erfüllen, braucht die Bundeswehr nach seinen Worten bis zu 60.000 zusätzliche Soldatinnen und Soldaten. Eine Rückkehr zur alten Wehrpflicht soll es aber nicht geben.
Uns nützt eine Wehrpflicht jetzt gar nichts, weil wir die Kapazitäten weder in den Kasernen noch in der Ausbildung haben. Deswegen müssen diese Kapazitäten aufwachsen. Bis dahin gilt Freiwilligkeit. Die Freiwilligkeit kann aber auch darüber hinaustragen, wenn wir als Arbeitgeber attraktiv sind und gleichzeitig mehr Leute gewinnen, junge Männer und junge Frauen, die sagen, ich verpflichte mich auch für länger.
Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius, SPD. Die Europäische Zentralbank hat ihre Leitzinsen erneut um 0,25% gesenkt. Der zentrale Leitzins liegt damit bei 2%, wie die Notenbank in Frankfurt am Main mitgeteilt hat. Damit wird es für Firmen tendenziell billiger, sich für Investitionen Geld zu leihen. Das kann die Konjunktur ankurbeln. Sparerinnen und Sparer jedoch müssen mit niedrigeren Tages- und Festgeldzinsen rechnen. Es ist die 7. Leitzinssenkung in Folge und die 8. seit Mitte vergangenen Jahres. Die bisherigen Entschädigungsregelungen für Fluggäste bleiben vorerst bestehen. Bei einem Treffen der EU-Verkehrsminister in Luxemburg gab es keine Mehrheit für Pläne, die bisherigen Vorgaben zu lockern. Auch Deutschland war dagegen. Es ging darum, ab welcher Verspätungszeit Reisende Anspruch auf Entschädigung haben. Zur Debatte stand, ob das wie bisher nach 3 Stunden der Fall sein soll oder erst nach 4 oder 5 Stunden. Aktuell stehen Passagieren je nach Strecke zwischen 250 und 600 Euro zu, wenn eine Fluglinie für eine Verspätung verantwortlich ist. Der israelische Außenminister Saar beklagt einen wachsenden Antisemitismus in Deutschland. Inzwischen ereigne sich rechnerisch jede Stunde ein judenfeindlicher Vorfall, sagte Saar in Berlin. Jüdische Menschen lebten heutzutage wieder in Angst und trauten sich nicht mehr, öffentlich eine Kippa zu tragen. Saar äußerte sich am Holocaust-Mahnmal in Mitte, wo er mit Bundesaußenminister Wadephul einen Kranz für die Millionen NS-Opfer niedergelegt hat. Gestern hatte der Verband RIAS seinen neuen Bericht vorgelegt, in dem er für das vergangene Jahr mehr als 8.600 antisemitische Vorfälle dokumentiert. Wie wollen sich Bund, Länder und Gemeinden die Kosten teilen, die durch die geplante Ankurbelung der Wirtschaft entstehen? Darum geht es heute, wenn sich die Regierungschefs der Länder in Berlin treffen. Die Bundesregierung hat gestern massive Steuererleichterungen für Unternehmen beschlossen. Eine Konsequenz daraus sind weniger Steuereinnahmen. Sachsens Ministerpräsident Kretschmer hatte unmittelbar vor dem Treffen heute gesagt, die Einnahmeverluste würden überwiegend bei Ländern und Kommunen anfallen. Das gehe so nicht und müsse ausgeglichen werden, betonte der CDU-Politiker in der ARD. Im Fall des inhaftierten Palliativmediziners hat die Berliner Staatsanwaltschaft eine weitere Exhumierung veranlasst. Auf dem evangelischen Kirchhof in Rudow wurde die Leiche eines 66 Jahre alten Mannes ausgegraben. Steve Neuwirth, RBB 24.
Der Leichnam wird nun in der Gerichtsmedizin untersucht, um die genaue Todesursache festzustellen. Es seien mindestens 2 weitere Exhumierungen geplant. Denn die Staatsanwaltschaft hat den 40-Jährigen zwar im April wegen 15-fachen Mordes angeklagt, ermittelt aber auch noch in 75 weiteren Fällen. Der deutsche Arzt soll die Taten bei seiner Tätigkeit für einen Pflegedienst in Berlin begangen haben. Die Anklage listet 15 Fälle in der Zeit von September 2021 bis Juli vergangenes Jahr auf. Ohne medizinische Indikation und deren Wissen und Zustimmung soll der Mediziner 12 Frauen und 3 Männern ein tödliches Gemisch verschiedener Medikamente verabreicht haben.
Und das waren die Nachrichten. Das Wetter am Nachmittag wechselnd bewölkt und örtlich Schauer oder kurze Gewitter. Aktuell haben wir in Berlin Buch 18, Hellersdorf 20, Grünow 17, Cottbus 24 Grad. Morgen erst dicht bewölkt, später lockert es örtlich auf gebietsweise Schauer oder Gewitter 21 bis 24 Grad. Die Zeit 14.44 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Mit Michael Castricius. Bahnfahrgäste in Berlin und Brandenburg brauchen in den kommenden Wochen noch stärkere Nerven. Besonders wenn das Stichwort fällt, das viele Pendler am meisten fürchten. Schienenersatzverkehr mit Bussen. Über diverse Streckensperrungen habe ich mit Reporter Felix Leitmeier gesprochen. Welche Sperrungen sind am gravierendsten?
Unter anderem fällt die RE1 aus. Das wird täglich Zehntausende Pendler betreffen. Sie ist nämlich eine der wichtigsten Regionalstrecken überhaupt. Verbindet Magdeburg, Brandenburg, Potsdam, Berlin, Frankfurt-Oder und Cottbus.
Wann geht das los?
Ja, die RE1-Strecke ist in Etappen betroffen. Ab diesem Freitagabend um kurz vor 8 ist der Abschnitt zwischen Brandenburg an der Havel und Potsdam dicht. Nachts fällt der Zug dann sogar bis zur Berliner Friedrichstraße aus und das bleibt so bis zum 23. Juni. Dann geht's direkt weiter. Am gleichen Tag ist dann der Abschnitt Großkreuz bis Brandenburg Hauptbahnhof betroffen. Zwischen Potsdam und Großkreuz fährt dann nur noch stündlich ein Zug pro Richtung.
Müssen Pendler da zu Fuß gehen oder was können sie tun?
Ja, erstmal sagt die Ostdeutsche Eisenbahn ODEC, mehr Zeit einplanen und vor der Fahrt über Fahrplanänderungen oder Alternativrouten schlau machen. Immer wieder klappt es auch, sich über private Mitfahrdienste im Netz zu vernetzen und vor allem fahren Ersatzbusse. Die brauchen nur bekanntlich länger und sind dann ziemlich schnell voll.
Und diese Busse, sind die für alle geeignet?
Ja, nein, leider könnten sie für viele zum Problem werden, denn Fahrräder, Kinderwägen, Rollstühle und so weiter mitnehmen, das geht dann nur sehr eingeschränkt. Und das betrifft alle, die täglich mit dem Rad zur Arbeit fahren oder auf Barrierefreiheit angewiesen sind. Und gerade jetzt zu Pfingsten könnte das auch für viele Ausflügler ein Thema werden. Da wollen ja viele mit dem Rad aus Berlin ins Umland und sie alle müssen also genau schauen, auf welche Verkehrsmittel sie ausweichen können und mehr Zeit mitbringen.
So viel also zu den Lösungen für die Sperrung der RE1. Aber warum ist die überhaupt gesperrt?
Ein Tochterunternehmen der Bahn erneuert auf der Strecke Gleise und es gibt Arbeiten an der Leit- und Sicherheitstechnik.
Neben dieser RE1 gibt es noch eine Menge anderer, kleinere und größere Bahnbaustellen in Brandenburg. Welche davon sind besonders wichtig?
Also eine Baustelle könnte viele betreffen, die in den Urlaub fliegen wollen. Denn ab Freitagabend soll es fast 3 Wochen lang Einschränkungen auf der RE8 geben. Der Strecke, die vom Berlin Hauptbahnhof Zoo in Richtung Flughafen BER fährt. Und auch der Flughafenexpress FEX fährt in den nächsten Tagen abends und nachts unregelmäßig. Und dann gibt's zu allem Übel auch noch Arbeiten an den Hochleitungen. Das könnte in den kommenden 4 Wochen immer wieder Probleme auf verschiedenen Linien bringen. Darunter ist dann die RE2 von Nauen bis Cottbus, RE7 zwischen Berlin und Rosslau und Co. Also viele Linien sind da betroffen.
Jede Menge Probleme also im Regionalverkehr. Wie sieht's mit dem Fernverkehr aus?
Ja, auch der ist von den Oberleitungsarbeiten und anderen Sanierungen betroffen. Von morgen an halten keine Fernzüge am Berliner Bahnhof Zoo und dem Ostbahnhof.
RBB24-Reporter Felix Leitmeier. Ausführliche Informationen zu all diesen Bahnbaustellen finden Sie zum Nachlesen online auf rbb24.de. Die Raumfahrt muss Top-Priorität bekommen, fordert Dorothee Bär, Bundesministerin für diese Sparte. Das weckt Begehrlichkeiten bei einigen Bundesländern. Bei Bayern natürlich, Bär ist CSU-Politikerin, aber auch bei Bremen und Baden-Württemberg. Sie alle fordern deutlich mehr Geld. Bianca Schwarz aus dem Hauptstadtstudio erklärt das.
Ja, das ausgerechnet die 3 großen B, Bayern, Baden-Württemberg und Bremen, mehr Geld für die Raumfahrt wollen. Das liegt daran, dass die 3 in Deutschland die stärksten Raumfahrtstandorte sind. Der Bereich wird für die Wirtschaft immer wichtiger und wenn wir vielleicht mal nach Bremen gucken, allein in Bremen arbeiten 140 meist mittelständische Unternehmen, 20 Forschungsanstalten und 12.000 Mitarbeitende insgesamt an der Luft- und Raumfahrt. In Bayern und Baden-Württemberg, da sind wichtige Start-ups beheimatet, aber Nordrhein-Westfalen zum Beispiel spielt auch eine große Rolle. Da hat im letzten Herbst das Mondtrainingszentrum für Astronauten von NASA und ESA eröffnet. Oder Hessen, da ist der Sitz des Europäischen Satellitenkontrollzentrums.
Um wie viel Euro geht es da den Ministerpräsidenten?
Die Summen sind schon ambitioniert. Also grob gesagt fordern die drei Länder eine Verdopplung des bisherigen Budgets für die Europäische Raumfahrtagentur ESA auf 2 Milliarden Euro pro Jahr. Deutschland ist seit einigen Jahren schon der größte Geldgeber der ESA neben Frankreich. Die ESA hat in Paris auch ihren Sitz. Wenn Deutschland jetzt nochmal verdoppeln würde, dann würde es Frankreich endgültig den Rang ablaufen als wichtigste Raumfahrtnation Europas. Außerdem wollen Bayern, Baden-Württemberg und Bremen eine deutlich stärkere Finanzierung des nationalen deutschen Raumfahrtprogramms von 1 Milliarde pro Jahr. Und das könnte man dann mehr oder weniger sehen als eine direkte Finanzspritze in die Raumfahrtwirtschaft der Bundesländer.
Der bayerische Ministerpräsident Söder spricht gerne vom Innovationsmotor Raumfahrt, meint aber nicht die berühmte Teflonpfanne.
Zum Beispiel ohne Satelliten keine Navigation, teilweise keine Handys, kein Internet. Ohne Satelliten keine präzisen Daten zum Klimaschutz. Gerade Deutschland hat einige Satelliten gebaut, die zum Beispiel in der Atmosphäre den CO2-Spiegel messen oder die Entwicklung der Wälder beobachten. Und auch beim Stichwort Sicherheit und Verteidigung spielen Satelliten eine große Rolle. Und da geht es dann auch darum, Europa unabhängiger zu machen.
Hauptstadtkorrespondentin Bianca Schwarz um 14.50 Uhr, 10 Minuten vor 3. Unfassbar. Manchmal werden in Krankenhäusern Menschen angegriffen, die anderen helfen wollen. Solche Attacken auf Mitarbeitende werden seit Jahren häufiger. Viele Krankenhäuser reagieren darauf mit Deeskalationstrainings. Und da geht es handfest zu, mit Techniken, mit denen man sich im Ernstfall wehren kann. RBB-Gesund-Autorin Ursula Stamm berichtet.
Trainer Daniel Lautenschlag und Dr. Daniel Schachinger stehen sich gegenüber. Daniel Lautenschlag hat den Leiter der Notaufnahme im DRK-Klinikum Westend in Brusthöhe am Kittel gefasst und will ihn schubsen. Das soll der Arzt jetzt abwehren.
Hände unter meine Ellbogen. Mhm. So, und jetzt schiebst du ganz leicht schräg dahin. Mhm. Und hebst mich eigentlich aus. Und das machst du jetzt mit einem schönen Ruck. Genau.
Seit 4 Jahren lernen Mitarbeitende der DRK-Kliniken Berlin, solchen Situationen zu begegnen. Durch Techniken, die aus der Selbstverteidigung kommen. Das ist notwendig geworden, sagt Notfallmediziner Daniel Schachinger.
Es geht von der Anmeldung los sozusagen über Unzufriedenheit mit dem Behandlungsprozess. Und dann gibt es alle Formen von Gewalt, eben das Verbale, das Anspruch und dann gibt es auch das Körperliche, das Schubsen, das Bedrängtwerden.
Kampfsporttrainer und Konfliktcoach Daniel Lautenschlag hat sein Deeskalationstraining an die Bedürfnisse der Krankenhäuser angepasst. 95% seiner Kunden kommen inzwischen aus diesem Bereich.
Also wir bringen natürlich den Menschen in erster Linie bei, sich wirklich zu schützen adäquat. Weil wir haben es ja meistens mit Patienten zu tun, mit Angehörigen, psychisch Erkrankten und so weiter und so fort. Das heißt, hier steht immer so dieser zumindest der Versuch der Unversehrtheit aller Beteiligten ganz weit oben.
Das Deeskalationstraining läuft über 1 Jahr in aufeinander aufbauenden Modulen. Am Anfang würde er auf viel Skepsis und Hemmungen stoßen, berichtet Trainer Daniel Lautenschlag. Doch das würde sich geben.
Die Erfahrung, die wir jetzt aber gemacht haben, ist, ich sage mal, ab dem 4., spätestens 5. Monat wird es tatsächlich aktiv angewandt im beruflichen Kontext.
Und das führt zu einem deutlich gesteigerten Sicherheitsgefühl. Das zeigt eine Umfrage unter rund 200 Teilnehmenden des Trainings. Geschäftsführer der DRK-Kliniken Berlin, Dr. Christian Friese.
Wir haben das Training mit Herrn Lautenschlag mehrfach begleiten lassen durch Befragungen der Kolleginnen und Kollegen, die da mitgemacht haben, um einfach auch für uns zu sehen, bringt das was? Ist das von uns nur eine Einbildung? Und das eindeutige Ergebnis dieser Umfragen war, dass es sehr gut ankommt bei unseren Leuten.
So fühlten sich vor Beginn des Trainings nur 27% kompetent, einer bedrohlichen Situation zu begegnen. Im Verlauf des Trainings stieg die Zahl auf 92% an. Deshalb haben sich die DRK-Kliniken frühzeitiger als geplant für eine Fortsetzung des Deeskalationstrainings entschieden. Auch weil Sicherheitsdienste in den Kliniken als Schutz nicht ausreichen. Noch einmal Geschäftsführer Christian Friese.
Mit Sicherheitsdiensten, das ist ja dann was so schnell kommt. Man sollte das Krankenhaus durch Sicherheitsdienste schützen. Funktioniert eben nicht, weil wir sind ein offen zugänglicher Betrieb, naturgemäß. Und das muss auch so bleiben. Und es geht gar nicht zu kontrollieren. Und im entscheidenden Moment sind Sicherheitsdienste eben dann einfach auch nicht zur Stelle, um unseren Leuten zu helfen.
Dass es überhaupt notwendig geworden ist, Pflegekräften und Ärztinnen und Ärzten Selbstverteidigungstechniken beizubringen, ist mehr als traurig. Sich der Situation nicht zu stellen, wäre verantwortungslos.
Ursula Stamm. Mehr über das Thema hören Sie in der RBB 24 Reportage Gewalt in der Notaufnahme, zu finden in der ARD Mediathek.
RBB 24 Inforadio Kultur.
Heute kommt mit From the World of John Wick Ballerina quasi eine Staffelübergabe in die Kinos. Nach 4 Kinofilmen mit Keanu Reeves als John Wick wird mit Ana de Armas als Ballerina eine neue Heldin eingeführt. Action-Spezialist Len Wiseman feiert mit dem Film nach über 10 Jahren sein Leinwand-Comeback. RBB-Kinoexperte Alexander Soyer hat mit Wiseman gesprochen.
I love going into a world that sets its own.
Ich liebe es, mich in eine Welt begeben zu können, die ihre eigenen Parameter und Regeln hat und eine Mythologie mit sich bringt. Das habe ich schon immer gemocht.
I've always liked that.
Len Wiseman ist wahrscheinlich wirklich die perfekte Wahl als Regisseur für ein John Wick Spin-off mit einer weiblichen Heldin. Er selbst schließlich schuf vor etwas über 20 Jahren mit Underworld und Kate Beckinsale in der Hauptrolle eine eigene Actionreihe und hatte damit einen ähnlichen Überraschungserfolg wie die John Wick-Macher vor 10 Jahren, als sie diese düstere Profikiller-Welt mit Keanu Reeves in der Hauptrolle erschufen. Wiseman soll nun mit Ballerina ein neues Kapitel aufschlagen, aber dabei natürlich der John Wick-Welt treu bleiben.
For me, there was tone was very important to keep in place. I really like the specific tone.
Den Ton, die Stimmung beizubehalten, das war wichtig. Ich mag diesen ganz spezifischen Ton der John Wick-Filme. Wenn man Ballerina jetzt sieht, passt das atmosphärisch ganz genau dazu. Aber gleichzeitig wollten wir natürlich auch etwas anderes ausprobieren. So findet der zentrale Showdown in einem malerischen Alpendorf statt, eine Szenerie, wie es sie noch nicht vorher gab in der John Wick-Reihe. Das ist also etwas durchaus Neues, eine andere, ungewohnte Umgebung. Aber es sollte sich trotzdem so anfühlen wie die Alpen der John Wick-Welt.
Be a different, whole different environment. But we also want to know that it feels like the Alps of a John Wick world.
Und die Action in Ballerina, die soll sich natürlich erst recht passend anfühlen. Es wird also viel, sehr, sehr viel gekämpft. Und wie Keanu Reeves als John Wick immer wieder, muss es nun auch Ana de Armas gleich mit ganzen Horden von Auftragskillern aufnehmen und sie stilecht besiegen.
It's a balance between the heightened action.
Es ist ein ganz spezielles Gleichgewicht. Überzogene, artifizielle Action auf der einen Seite, auf der anderen Seite soll sie real, düster und glaubwürdig sein. Das widerspricht sich eigentlich, überzogen und glaubwürdig. Aber genau dieser seltsame, einzigartige Mix beschreibt es wohl am besten. Es macht großen Spaß, sich in so einer Fantasiewelt auszutoben, aber man will, dass die Schläge in den Action-Szenen wehtun und dass es trotzdem ums Überleben geht.
The hits hurt. The stakes are real.
Wenn man Len Wiseman über das John Wick-Universum sprechen hört, merkt man ihm seine Begeisterung an. Es fühlt sich fast so an, als hätte er nur auf einen Film wie Ballerina gewartet, um nach über 10 Jahren ohne Kino-Regiearbeiten ein Comeback zu feiern. Der wahre Grund für die lange Pause war aber, dass er sich bei Fernsehprojekten ausprobieren wollte und jahrelang darauf gehofft hat, noch einen finalen Stirb-Langsam-Film mit Bruce Willis drehen zu können, was schließlich endgültig und tragisch an der Demenzerkrankung von Willis scheiterte. Wenn es allerdings mit Ballerina in der John Wick-Welt weitergehen sollte, dann ist Wiseman auf jeden Fall wieder dabei.
Absolutely, I would love it.
Regisseur Len Wiseman im Gespräch mit Alexander Soyer. Der Actionfilm From the World of John Wick, Ballerina, ist jetzt in unseren Kinos. Action-Moderatorin Irina Grabowski übernimmt hier das Studio. Hallo Irina.
Hallo.
Und du hast gleich Action in deiner Sendezeit am Weißen Haus. Friedrich Merz fährt vor.
Ja, das ist aber dann erst 17.30 Uhr. Also wir können noch so ein bisschen uns entspannt zurücklehnen. Da soll ja sein Antrittsbesuch beginnen bei Donald Trump. Und man darf gespannt sein, wie dann so das, wie sagt man mal, Setting ist. Ne? Also wie das auf das Gruppenbild aus dem Oval Office sind wir dann gespannt.
Wir haben da durchaus Bilder im Hinterkopf.
Genau. Und spannend wird auch sein, wird er ihm die Hand reichen? Also wenn Trump ihm die Hand reicht, dann hat Merz schon mehr erreicht als einst Angela Merkel. Kurz nach 3 werden wir das erste Mal zu unserem Korrespondenten nach Washington schalten und schon mal so vorfühlen, wie geht Friedrich Merz an das Treffen mit dem US-Präsidenten heran.
Das also kommt auf uns zu in der künftigen Sendezeit hier im RBB 24 Inforadio. Ich verabschiede mich für heute. Bis dann. Tschüss.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Mit Birgit Röhricht.
Es gibt Stau in einer Baustelle auf der westlichen A10 vor der Havelbrücke Richtung Havelland plus 45 Richtung Werder. 10 Minuten mehr. Vorsicht im Landkreis Merkel-Schoderland auf der B168 zwischen Prädikow und Prötzl sind immer noch die Rinder auf der Fahrbahn unterwegs. Vorsicht dort bitte. Auf dem Berliner Stadtring stockt der Verkehr in Richtung Wedding ab Kreuz Schöneberg 20 Minuten plus, dann Höhe-Detmolder Straße in beiden Richtungen ist die rechte Spur gesperrt. Staus stadtauswärts auf der A111 bis Flughafen Tunnel mit 15 Minuten plus, die linke Spur ist blockiert. A113 bis Schönefeld Nord, hier sind es 30 Minuten mehr für Sie. Wir wünschen Ihnen gute Fahrt.
15 Uhr ist es.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Im Studio Irina Grabowski, guten Tag. Alle 4 Jahre justiert die NATO ihre Ziele und Aufgaben nach. Und dieses Mal ist es kein einfaches, routiniertes Nachbessern, sondern der deutsche Verteidigungsminister spricht von einem Kraftakt, der auch auf Deutschland zukommt. Am Ende geht es darum, Wladimir Putin von der Stärke der NATO zu überzeugen. Die Nachricht mit Birgit Röhricht.
Die NATO hat ihr größtes Aufrüstungsprogramm seit Jahrzehnten beschlossen. Die Entscheidung fiel beim Treffen der NATO-Verteidigungsminister in Brüssel als Reaktion auf den russischen Angriff auf die Ukraine. Nach Angaben des Militärbündnisses soll vor allem in die Luftverteidigung und weitreichende Waffensysteme investiert werden. Details sind allerdings geheim. Bundesverteidigungsminister Pistorius sprach von einem Kraftakt. Um die Zielvorgaben der NATO zu erfüllen, braucht die Bundeswehr nach seinen Worten bis zu 60.000 zusätzliche Soldatinnen und Soldaten. Die Europäische Zentralbank hat ihre Leitzinsen erneut um 0,25 Prozentpunkte gesenkt. Der zentrale Leitzins liegt damit bei 2,0%, wie die Notenbank in Frankfurt am Main mitgeteilt hat. Von dort Ursula Mayer.
Banken und Sparkassen orientieren sich an diesem Zinssatz und dürften auch ihren Kunden auf Tagesgeld und Festgeld geringere Sparzinsen zahlen. Es ist der 8. Zinsschritt nach unten seit Juni vergangenen Jahres. Als Grund für die Zinssenkung nannte die Zentralbank die nachlassende Inflation. Zuletzt waren die Verbraucherpreise in der Eurozone um 1,9% gestiegen. Damit hat die EZB ihr Inflationsziel von mittelfristig 2% nach eigenen Aussagen erreicht. Die Unsicherheit sei groß, heißt es. Der Handelskonflikt mit den USA könne die Inflation sogar noch weiter dämpfen und die Wirtschaft belasten.
Die Ministerpräsidenten von Bund und Ländern beraten gerade darüber, wie ihre Finanzbeziehungen neu geregelt werden sollen. Dabei geht es auch darum, wie finanzielle Verluste künftig ausgeglichen werden könnten. Aus dem Hauptstadtstudio Benjamin Großkopf.
Konkreter Anlass: das Paket zur Steuerentlastung für Unternehmen, das die Wirtschaft ankurbeln soll und heute erstmals im Bundestag beraten wird. Damit verbunden sind zunächst erhebliche Steuerausfälle. 28 Milliarden Euro davon entfallen Schätzungen zufolge auf die Länder, Städte und Gemeinden. Dafür fordern sie nun Kompensation vom Bund, weil der die Mindereinnahmen ja zu verantworten habe. Nach Meinung einiger Ministerpräsidenten soll diese Kompensation sogar vollständig sein.
Der israelische Außenminister Saar beklagt einen wachsenden Antisemitismus in Deutschland. Inzwischen ereigne sich rechnerisch jede Stunde ein judenfeindlicher Vorfall, sagte Saar in Berlin. Jüdische